Herzlich willkommen, liebe Advantagerinnen und vor allem liebe Patreons. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Tennis-Podcasts, Folge 177. Mir gegenüber sitzt wie immer virtuell, oft virtuell, der liebe Daniel Wolimassur, wieder zurück in seiner Wahlheimat. Guten Morgen. Ja,
guten Morgen, Yannick. Für mich, 9 Uhr nehmen wir jetzt heute auf, an diesem Donnerstagmorgen. Für mich ist das ja schon relativ spät, aus Asien kommt. Jetzt die letzten Tage tatsächlich immer so, ja, ab 6 Uhr dann schon wach. Kein Jetlag, aber ich merke die Zeitverschiebung ein bisschen. Hab natürlich im Training schon wieder reingeklotzt, aber sehr, sehr schön wieder in Deutschland zu sein, bei allen positiven Sachen, die ich in Asien erlebt habe.
Und heute Zeit für den Podcast so früh, weil am Feiertag die Base zu ist, ne?
Ja, ich dachte eigentlich, sie wäre zu, deswegen habe ich ja spontan zugesagt und gesagt, ja, Donnerstag kriegen wir auf jeden Fall hin, aber am Nachmittag ist jetzt für mich dann doch Training und deswegen, ja, habe ich so gelegt, dass wir aufnehmen können, aber freue mich, dass auch am Feiertag das möglich ist, Tennis zu spielen für mich.
Sehr geil. Leute, wir wollen ein bisschen ranklotzen für euch, aber auch für uns. Wir wollen uns in French Open Stimmung bringen. Ihr habt bestimmt beobachtet, die letzten Monate sind wir eher so im 2-Wochen-Rhythmus erschienen. Wir wollen jetzt, wir haben Besuch. Hallo.
Ja, die Sky, mein Hund, die ist gerade aufgewacht auf meinem Schoß. Hier, gibt für alle, die bei YouTube reinschauen. Und jetzt hat sie sich wieder gelegt. Also, wir wollen trotzdem noch in French Open Stimmung kommen, aber ja, ich habe hier heute Besuch dabei.
Ja, ich bin Hundetyp, deswegen ich springe auf sowas an. Schön. Genau, wir wollen in French Open Stimmung bringen und uns wöchentlich hier zusammentreffen. Heute Donnerstag, 14.05. macht den Anfang. Nächste Woche wird es dann nochmal eine Folge geben, vor den French Open, mutmaßlich dann aber schon mit mir vor Ort. Das macht natürlich Sinn. Ich fahre am Donnerstag hin, also dann am Wochenende, wenn wir es hinkriegen, oder irgendwann zum Turnierstart. Da legen wir uns jetzt mal nicht fest, weil wir uns ja auch zusammenbringen müssen mit unseren Prioritäten, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin und dann ist der volle Fokus auf die French Open. Genau. Und wir sprechen heute, wir haben es ja angekündigt, auf unserer Instagram-Seite advantage_podcast, wo in den letzten Tagen und Wochen eigentlich immer täglich 1, 2, 3 neue Follower dazukommen. Vielen, vielen Dank dafür. Da kriegt ihr auch immer alle Infos von uns. Schwerpunktthema heute wird das Wettthema sein, was nicht neu ist, vor allem in unserer Tennisblase und unserem Tennis-Podcast ja immer wieder angesprochen wird und für Volley ja irgendwie normal ist. Da gibt es ja 2 Ebenen, also zum einen Matchfixing, dass mutmaßlich Spieler oft aus den unteren Reihen, aber nicht nur aus den unteren Reihen in der Vergangenheit absichtlich Spiele manipuliert haben. Aber um was es heute gehen soll, ist die Sache, dass vor allem Fans, in Anführungszeichen Fans oder Zuschauer, Leute bei Turnieren vor Ort, als Zuschauer vor Ort, aktiv auf das Spielgeschehen eingreifen, weil sie mutmaßlich oder auch sehr, sehr eindeutig, ohne das mutmaßlich, auf das Spiel getippt haben. Und Laura Siegemund hat das mal sehr deutlich benannt nach einem Doppelspiel beim Masters in Rom gegenüber Sky, gegenüber Paul Häuser, der ein paar Tage dort war. Und der Clip ist erst in der Tennis-Bubble viral gegangen, aber dann auch darüber hinaus. Das nehmen wir zum Anlass, da heute nochmal drüber zu sprechen. Sprechen ein bisschen über Alexander Zverev, sein Aus gegen Daderi und was das für Folgen hat bezüglich auch Hamburg. Da habe ich hier ja auch schon die ein oder andere Aussage gemacht und haben noch das ein oder andere kleinere Thema. Hast du die Rauchentwicklung gesehen gestern?
Ja, beim
Masters, ich habe es geschickt bekommen von Hörern von uns tatsächlich.
Ja, Wahnsinn. Also geht natürlich um das Fußballspiel, was nebenan war. Es war, glaube ich, Lazio Rom gegen AS Rom, war Derby, ne?
Finde ich auch krass, wenn du das mal mit Deutschland vergleichst, ne? Wenn irgendwie eine große Sportveranstaltung oder so ist, in der Stadt, dann werden eigentlich die Bundesligaspiele oder eine große Veranstaltung, eine große Demo oder irgendwas Vergleichbares, ein großes Konzert oder so, dann achtet die DFL, ich habe ja auch einen guten Draht zu DFL, dann achtet die DFL eigentlich darauf, dass dann an dem Wochenende die Heimmannschaft in der Bundesliga auswärts spielt. Und ich fände es eigentlich krass, dass wenn so ein Tennis, ich war ja auch schon in Rom zweimal, das erste Mal 2018 und dieses Olympico-Stadion, das ist halt in Laufnähe, also wirklich direkt dahinter, auf dieser wunderschönen Anlage. Und ich finde es krass, dass so ein überragendes Fußballspiel parallel zu dem Masters da überhaupt ausgetragen wird. Also ich weiß nicht, was da so die Gedanken von den Verantwortlichen waren, der Stadt Rom oder des Staats. Ich weiß nicht, wer das da entscheidet in Italien, aber ein bisschen
Vatikanstadt.
wild. Würde in Deutschland niemals so genehmigt
Ja,
werden.
manchmal, also ich glaube, dass es in Italien da auch genau die gleichen Probleme gibt bei der Spielplanfindung. Wahrscheinlich konnten sie halt nicht ausweichen oder sie haben sich das einfach organisatorisch zugetraut. Es geht ja viel um Infrastruktur, Parkplätze, Metro-Anreise, U-Bahn-Anreise und so weiter. Ja, aber die haben da ja ein Feuerwerk gezündet, oder?
Ja, ganz normale Fußball halt.
Was meinst du, ganz normal Fußball? Also, es wurden doch.
Ja, also Bengalos
Echt? Nein,
und
nein, ich
Ach
meine,
so,
ich,
nee,
ja, ich
echt, war
meine,
das so?
das
Ich habe
war
das
ein
nicht recherchiert.
Feuerwerk, was so aus dem Stadion rausging, quasi. Ja,
Ach,
das muss ja
crazy,
nach dem
okay.
Spiel
Also ich weiß
gewesen
nur,
sein,
was ich
oder?
sagen. Ja, also ich kann nur das Sportliche sagen. Es war Pokalfinale, also Coppa Italia. Lazio gegen Inter und es ist 2-0 ausgegangen. Also die Heimmannschaft sozusagen hat verloren. Aber ich dachte, es wäre so ganz normale Pyrotechnik und die Rauchentwicklung hat sich dann irgendwie darüber geschwappt.
Also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass das Tennisspiel unterbrochen wurde, weil es zu neblig geworden
Ja.
ist und das Electronic Line Calling da dann nicht mehr mithalten konnte. Also es ist ja manchmal schon
Crazy.
fragwürdig, aber dann hat selbst das Electronic Line Calling nichts mehr gesehen durch den Rauch. Auch gut.
Ja, verrückt. Ja, mir haben das tatsächlich Hörer geschickt, weil ich hatte Jahreshauptversammlung vom Tischtennis, von 20 Uhr bis fast Mitternacht. Du weißt auch, ich habe dir die Notizen für die heutige Folge erst um 1 Uhr irgendwas geschickt. Hab dann noch ein bisschen was gearbeitet, damit wir das heute hier gut machen. Deswegen habe ich das nur so am Rande mitbekommen, aber ich dachte immer so, ja, im Tennis immer mal wieder was
Ja,
Neues, ne?
passiert schon öfters mal. Also solche Kuriositäten. Ja, haben wir auf jeden Fall jetzt eine hinzugewonnen.
Definitiv. Es war ja dann auch so, das war das Spiel von Daderi, dem Zverev-Bezwinger, gegen Jordá, den jungen Spanier, das unterbrochen worden ist. Und Daderi steht jetzt tatsächlich nach einem 6-0 dann zu einer spätchristlichen Uhrzeit im dritten Satz. Exakten 6-0 wie gegen Zverev auch im dritten Satz. Zum ersten Mal in einem Masters-Halbfinale und spielt da jetzt gegen Casper Ruud. Casper Ruud, den alle so ein bisschen irgendwie vergessen haben, Papa geworden ist, ein paar Verletzungsprobleme hatte, aber ja, in seiner Vita stehen halt drei Grand-Slam-Finals und ein herausragender Sandplatzspieler, der bringt sich so ein bisschen in Position für ein sehr gutes French Open-Ergebnis auf jeden Fall. Da kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen zu. Ich würde gerne, Wally, erstmal ein bisschen über deine Rückkehr sprechen. Wie es geht. Ich habe gesehen, du hast ein Upgrade bekommen im Flug. Boah, das müsste ich auch unbedingt mal machen mit meinen 1,91. Aber ich habe zu wenig,
Meilen.
also vor allem bei Lufthansa zu wenig Meilen, ja.
Ja, du, das macht natürlich eine Rückreise um viele Stufen angenehmer.
War das eine Kaffeemaschine
Nee,
eigentlich, da
das war
hinten
ein kleines
rechts?
Ablagefach, was man da sehen konnte. Jemand hat auch gefragt,
Ich dachte erst, das ist eine
ja, nee,
Kaffeemaschine.
so weit waren sie dann nicht.
Voll wild.
Ich habe auch die Frage bekommen, ob das eine Mikrowelle ist. Aber ja, ich hatte total Glück. Und bin unfassbar dankbar, diese Erfahrung mal gemacht haben zu dürfen, in der neuen Business Class mit Lufthansa zurückzufliegen. Wie gesagt, habe kurzfristig ein Upgrade bekommen. Es war ein Nachtflug und bin total erholt dann in Deutschland angekommen, weil in der Eco ist es tatsächlich echt schwierig, gut zu schlafen für mich, weil es einfach unbequem ist. Da ist es über Nachtfliegen nicht so leicht, aber ja, das hat dann die ganze Reise dann nochmal super gut abgerundet und ich konnte dann am nächsten Tag direkt ohne Probleme ins Training einsteigen und deswegen hat es mir sehr geholfen und ich habe es extrem genossen, das halt mal mitzunehmen, weil ich glaube, einfach kostet sowas bestimmt 3.500-4.000 Euro inzwischen. Und ja.
Ich hätte nämlich auch mal eine naive Frage dazu. Als Tennisprofi aus der zweiten Reihe, wie viel Flugmeilen hast du so und wie oft kommt sowas vor? Weil ist es nicht auch so, dass man, also man kann die ja nicht in einem Safe sammeln, sondern es geht ja immer um die Airline, ne? Das heißt, wenn du nicht immer, weil das ist ein Problem bei mir gewesen, als ich früher noch ganz viel Turniere gereist habe und nicht viel Geld hatte, habe ich natürlich immer Billiganbieter genommen und nicht Lufthansa und Cheap Tickets, die man auch nicht verschieben konnte und so und dementsprechend kaum Meilen gesammelt. Wie ist denn so dein Erfolgsrezept dahinter oder wie gehst du das an?
Also ich habe die ersten Jahre auch immer den günstigsten Flug genommen. Weil es da für mich einfach extrem wichtig war, hier und da 50 oder 100 Euro zu sparen. Aber jetzt ohne Werbung machen zu wollen für Lufthansa, ist es halt so, dass ich mich da einfach sehr, sehr sicher fühle. Und wenn ich viel fliege, genieße ich schon auch das Gefühl, mit einer guten Airline zu fliegen und habe dann irgendwann angefangen, halt Meilen zu sammeln. Und da ist dann jetzt einiges auch zusammengekommen und da gebe ich jetzt auch dann mal eher 100, 200 Euro mehr aus, um dann auch mit Lufthansa zu fliegen, um wieder Meilen zu sammeln. Jetzt mein nächster Flug in die USA, da habe ich wieder ein Upgrade in die Premium Eco bekommen zumindest, was auch schon hilft. Dann habe ich jetzt
Warum weißt du das jetzt schon? Wie läuft sowas ab?
Du kannst dich dann auf die Warteliste schreiben lassen. Und dann, wenn der Flug nicht ganz so voll ist, können die das schon im Vorfeld bestätigen. Und dadurch, dass ich jetzt den kleinsten Status habe, kann ich immer mein zweites Gepäckstück, was ich als Tennisprofi immer dabei habe, ich habe ja einen Koffer und die Tennistasche, ich kann die Tennistasche jedes Mal gratis mit aufgeben, nehme die Tennisschläger natürlich raus, damit die nicht kaputt gehen und ich sie immer dabei habe. Aber das sind ja dann auch immer 70 bis 100 Euro für ein zusätzliches Gepäckstück. Dann komme ich in die Flughafen-Lounges, was ich früher als unnötigen Luxus abgetan hätte, wo ich jetzt auch sage, wenn du viel fliegst und oft Aufenthalte hast, ist es einfach viel entspannter, dich ein bisschen zurückziehen zu können. Und es sind alles Annehmlichkeiten, wo man drüber streiten kann, ob man das braucht. Aber als Vielflieger, der wenige Tage später Leistungen bringen möchte und sich sehr gewissenhaft auf eine Turnierreise vorbereitet, sind es einfach kleine Sachen, die schon dabei helfen, eine bessere Leistung zu bringen und die Reise einfach, die man jetzt, oder die Reisen, die man jetzt seit fast 15 Jahren macht, einfach ein Müh angenehmer zu machen. Und das hat nichts damit zu tun, immer Business zu fliegen, aber halt, wenn man viel fliegt, hier und da kleine Stellschrauben so zu verändern, dass es nicht immer ein total zehrender Trip ist, genau.
Jetzt, wo du auch Podcaster bist, kann ich das auch total gut verstehen. Du brauchst ja auch gute Orte, um den Podcast zu schneiden. Wie oft hast du schon am Flughafen noch irgendwas Technisches für uns gemacht oder so? Kann ich voll unterstützen. Wie viele Tage vor deinem ersten Match reist du in die USA an?
In den USA geht es am Sonntag los und der Flieger ist am Mittwoch in der Früh. Wir kommen dann Mittwochnachmittag an. Das heißt, ich habe dann Donnerstag, Freitag und Samstag nochmal 3 volle Trainingstage vor Ort. Es müsste eigentlich gut klappen. Ich habe natürlich ein paar Erfahrungswerte aus den letzten Jahren gesammelt und die Richtung nach Westen ist halt von der Zeitverschiebung einfach erfahrungsgemäß ein bisschen leichter. weil du einfach früh wach bist. Die andere Richtung, Australien zum Beispiel, Asien, ist ein bisschen schwieriger.
Bevor wir zu unserer Hauptthematik kommen, möchte ich noch ganz kurz, wie gesagt, wir nehmen auf Donnerstag, 14.05., 9 Uhr. Es sind noch nicht alle Viertelfinals in Rom vorbei. Und wir haben, wie gesagt, gestern die Folge geplant. Da war noch nicht ganz klar, ob da Derry oder Jodá gewinnt. Aber wir hatten uns ein bisschen festgelegt, dass wir doch die Spanier Jodá und Landaluce zumindest kurz noch mal ein bisschen besser hier vorstellen wollen. Wir haben es hier schon mal einmal kurz auch angesprochen, aber ich glaube, es ist immer noch nicht allen so wirklich klar. Du hast ja letztes Jahr gegen Jodá gespielt und auch gewonnen, wo wir kurz davor auch mit Michael Kohlmann hier die Folge gemacht haben, der ihn auch nochmal eingeordnet hat als US Open Junior Champ von 24. Und ich würde jetzt einfach nochmal sagen, was ich als Journalist vom TV her, ich habe ihn bisher noch nicht vor Ort gesehen, ich werde ihn dann in Paris zum ersten Mal auch trainieren sehen, das habe ich mir vorgenommen, auf meine To-Do-Liste eine Trainingseinheit von Jodá anzuschauen. Aber ich gebe dir mal ein, zwei Punkte, die ich über ihn so sagen kann. Und dann würde ich gerne, dass du das abgleichst mit deinen Erfahrungen on court. Ich habe mir notiert, dass er eigentlich nicht viel so mit so einem klassischen spanischen Sandplatz-Wuser zu tun hat. Also so wie Rafa Nadal am Anfang der Karriere gespielt hat oder so. Ist jetzt irgendwie kein Reihenspieler, der auf Quote geht und so weiter. Also es ist irgendwie so super aggressiv, auch taktisch noch so ein bisschen unreif, was natürlich normal ist in dem Alter. Aber ich habe auch mal geguckt, also Tim vom Tennismagazin in seinem Text geschrieben, habe dann auch noch mal die Vorhandstatistiken nachgeguckt. Die haben im Schnitt 140 km/h die Vorhand, also so eine richtige Peitsche. Es ist einfach alles so ultra aggressiv, finde ich. Also auch der Return, wie er sich so da reinwirft, wirkt manchmal so total wild. Und er ist ja auch, das habe ich auch erst so da nochmal beim Recherchieren gecheckt, 1,91 Meter, ne? Also da ist ja auch mit Koordination und so eigentlich relativ schwierig. Deswegen wirkt es vielleicht auch manchmal so ein bisschen ungestüm, aber die Kontrolle ist trotzdem irgendwie da. Also für mich ist irgendwie so ein super aggressiver Spieler, der jetzt gerade halt auch in einem emotionalen Formhoch ist und wahrscheinlich seine Angriffsschläge total fühlt und auf einer Welle geritten ist bis zum dritten Satz gestern, der dann ist auch für ihn, glaube ich, auch einfach ungewohnt gewesen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber so eine Pause auf dem Niveau gegen italienisches Heimpublikum, das ist jetzt in Ordnung gewesen. Da kann halt mal so ein 6-0 passieren. Aber bis dahin, also was ich eigentlich sagen will, das Spiel wirkt noch ein bisschen unausgereift und für mich hat es den Eindruck, der reitet jetzt auf so einer Offensivwelle und wenn dann erstmal die erste Delle kommt, dann kann es auch sein, dass das nicht so klappt, weißt du? Weil nur Offensive ist dann halt auch, also, aber vielleicht ist das jetzt auch sein Game-Style für die nächsten 12 Jahre und wir sehen da nicht mehr viele Fehler, weiß ich nicht. Könntest du das für mich ein bisschen einordnen mit deinen realen Erfahrungen? Mhm.
Also erstmal zum italienischen Publikum, zu Daderi. Kleiner Side-Fact ist, dass er ja eigentlich Argentinier ist. Ich weiß nicht genau, warum er einen italienischen Pass hat, aber für alle italienischen Spieler ist er ein Argentinier, weil er da zumindest die meiste Zeit verbringt und mit Italien deutlich weniger am Hut hat als mit Argentinien. Genau. Wurde ich natürlich in den letzten Tagen viel zu Jodá gefragt, weil ich halt ja vor 6-7 Monaten gegen ihn beim Challenger in den USA gewonnen habe. Damals hat er natürlich noch nicht so gespielt, an dem Tag auch nicht. War ein schneller Hartplatz in der Halle und in einem Match ist halt einfach viel möglich. Ich habe sehr gut aufgeschlagen, unglaublich aggressiv damals schon gespielt, weil ich wusste, mit jedem zunehmenden Schlag in der Rallye, im Ballwechsel, wird die Qualität immer mehr und mehr und es schnürt mir dann so ein bisschen die Luft ab. Deswegen habe ich versucht, die Punkte früh zu bestimmen und das ist an dem Tag sehr, sehr gut aufgegangen. Das heißt, ich habe viel Risiko genommen mit dem Bewusstsein, dass je länger der Punkt dauert, er mit seiner Qualität einfach übernimmt und das Risiko wird in dem Fall belohnt. Und war ein sehr, sehr guter Sieg für mich, weil ich habe bei dem Turnier dann Halbfinale gespielt und er hat mich in der Rangliste auch nach vorne gebracht. Jetzt ist natürlich ein Spieler, der Anfang des Jahres beim Challenger in Canberra in der Quali war mit Position 180 in der Welt und sich jetzt in die ersten 30 gespielt hat in, ja, unter einem halben Jahr, was phänomenal ist, nicht viele Spieler geschafft haben und ich glaube auch in der Geschwindigkeit bei aller Qualität, die er hat, kaum, ja, vorauszusehen war. Also da haben, glaube ich, nicht viele Wetten drauf abgeschlossen. Also, zu dem Thema kommen wir noch.
Aber ist das dann so ein emotionaler Hype, wie ich beschrieben habe? Also du hast ein, zwei krasse Siege mit Offensivtennis und reitest dann auf dieser Welle. Und was sagst du zu dieser Angst, die ich habe, dass wenn diese Welle vorbei ist, dass dein Spiel noch gar nicht so reif ist für diese Ranking-Position?
Ich sehe es nicht ganz so, dass er jetzt super viel riskiert. Ich sehe schon, dass er trotz seiner Größe auf beiden Seiten, Vorhand wie Rückhand, ein unfassbares Timing hat. Und du hast es anfangs gesagt, er ist ja eigentlich nicht dieser klassische Sandplatzspieler, der vielleicht eher hinten steht, mit viel Spin agiert, viel läuft. Hat, als ich auch in den USA gegen ihn gespielt habe, das hat Kohle damals ja auch gesagt, dass es ein Spanier ist, der sehr, sehr viel auf Hardcourt spielt, hat dann auch den Schritt ins College gemacht für eine Zeit lang.
US Open gewonnen.
Und ja, überhaupt nicht dieses Sandplatzspiel. Und dass er das jetzt so schnell adaptieren konnte, direkt ein 250er in Marrakesch gewonnen, wo die Plätze wirklich nicht gut sind. Also wenn man sagt, ein Hardcourt-Spieler spielt in...
Sollten wir Sascha mal hinschicken.
Ein Hardcourt-Spieler spielt beispielsweise in Paris Roland Garros gut, wo die Plätze sehr hart sind, sehr eben, ist es einfach deutlich, also passiert das eher als jetzt in Marrakesch, wo man sagt, okay, da spielt eigentlich Roberto Caballes Baena vor ein paar Jahren mal gewonnen, ja, als eher jemand, der um die 100 steht, Challenger viel spielt, viele Bälle reinspielt und dass da die Qualitäten durchkommen, denkt man vielleicht eher. Und dann hat er eine Wildcard bekommen in Barcelona. Direkt angeknüpft, Halbfinale gespielt, in drei Sätzen gegen Fies verloren. Und dann in Madrid direkt weitergespielt, Viertelfinale gespielt und jetzt wieder Viertelfinale in Rom. Also es ist eine Konstanz, die ich auf mehr begründen würde als, okay, der hat jetzt ein emotionales Hoch, ein Run und ein aggressives Spiel und schießt so ein bisschen mit Risiko drauf und trifft das. Für mich ist diese Konstanz gepaart mit der Verbesserung in der Weltrangliste innerhalb von so kurzer Zeit ein unfassbares Qualitätsmerkmal. Ich glaube, Toni Nadal hat das auch gesagt, dass er für ihn von allen Jungen das kompletteste Paket hat. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das Toni war, meine aber ja. Und ich finde einfach, dass, um das zusammenzufassen, dass jemand mit der Größe in dem Alter eigentlich Hardcore-Tennis spielend, wenn er das so schnell hinkriegt, auf dem Niveau und auf Sandplatz so viele Matches hintereinander zu gewinnen und auch in beeindruckender Art und Weise und Ruhe und Konstanz, dass das eher ein Zeichen ist für eine herausragende Qualität als für einen kurzfristigen Run. Und natürlich wird da ein Dip, ein Einbruch irgendwann kommen und mal schwierigere Wochen. Aber ich finde dieses Spiel, was er spielt, so gestanden und ruhig und qualitativ hoch, dass ich mir jetzt nicht so viel Sorgen mache oder nicht so viel darüber nachdenke, ob der sich in den ersten 100 irgendwie halten kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay. Wir werden das beobachten. Ich glaube, der Satz, wir werden das beobachten, ist der häufigste Satz von mir in diesem Podcast, immer am Ende einer Thematik. Aber in dem Fall stimmt es tatsächlich. Und ich werde euch dann aus Paris mal meine Vor-Ort-Eindrücke von der Trainingseinheit mit ihm geben. Das steht, wie gesagt, relativ weit oben. Ich habe so eine To-Do-Liste von Dingen, die ich während den zwei Wochen abarbeiten will, die nichts direkt mit meiner Arbeit zu tun haben. Also natürlich hat das auch was mit meiner Arbeit zu tun, ihn im Training zu sehen, aber jetzt nicht direkt verwandt sind mit einem Textauftrag oder TV-Auftrag. Aber ich versuche das relativ früh zu machen, bevor er irgendwie ausscheidet oder so. Weil gute Ergebnisse von jungen Spielern im Best of Three bedeutet nicht direkt die Transition dann auch bei Grand Slam Turnieren, wenn es länger geht. Was sich für mich nicht so richtig ausgegangen ist, ist der, oder gut ausgegangen für mich, ich bin ja, hab Landa Luce rausgeschmissen und hab Jodar reingeholt, nach den Erfahrungen von Madrid letzte Woche im Fantasy ATP Game. Gut, jetzt hat er mir ein solides Viertelfinale geliefert. Problem ist nur, dass Landa Luce heute noch die Chance hat, ins Halbfinale einzuziehen. Das hätte ich ihm persönlich auch nicht so getraut, aber ich habe eine okaye Woche abgeliefert. Also ich habe noch Sinner drin. Zverev hat die Woche jetzt zum ersten Mal nicht so abgeliefert. Aber ich glaube, ich werde nicht in die Top 10 kommen diese Woche. Wir haben heute auch wieder HörerInnen-Fragen natürlich über patreon.com/advantagepodcast, wo ihr uns unterstützen könnt. Ab einem 2-Euro-Pledge im Monat, monatlich kündbar, könnt ihr eigene Fragen einreichen und ab dem 5-Euro-Pledge bekommt ihr mal einen kleinen Extra-Teil. Heute auch ein paar Minuten extra nur dort zu hören, könnt ihr direkt nach Ende der Folge darüber switchen. Und der Tabellenführer in der Gesamtwertung, der auch Patreon ist, hat uns auch eine Frage geschickt. Wolli, hast du, bevor wir zum Wettthema kommen, hast du ein bisschen die Frauen verfolgt? Ich will nur einmal kurz, wir haben ja letzte Woche ein Schwerpunktthema bei den Frauen gehabt, wird dann auch nächste Woche wieder so sein. Ich will nur einmal kurz die Alarmglocken klingen bei Frau Sabalenka, die jetzt zum zweiten Mal in Folge relativ früh verloren hat gegen Kristea, die wiederum ihre Karriere am Ende des Jahres beenden wird. Und jetzt im Masters-Halbfinale spielt, auch noch Ostapenko unter anderem geschlagen und die Chance hat jetzt sogar ins Finale einzuziehen. Müssen wir uns da irgendwie ein bisschen Sorgen machen um Frau Sabalenka oder ist das Load-Management, würde man in Amerika sagen, Kräfte sammeln, bündeln für das Grand Slam
Turnier? Ja, ich glaube, so wie ich sie einschätze über die letzten Jahre, ist sie ja nicht die Person, die sowas unbedingt braucht und gerne macht. Also ich glaube nicht, dass es geplant war, sagen wir so. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die Plätze in Rom unfassbar langsam sein sollen. Er hat ja von mehreren Spielern, auch Sascha, gehört und auch gesehen im Match, was da teilweise für Absprünge waren, dass die Plätze irgendwie nicht in der besten Verfassung sind. Aber sie sollen unglaublich langsam sein. Und das kommt natürlich im Spiel von der Sabalenka überhaupt nicht zugute. Und um dann den Turn wieder zu bekommen zu Paris, glaube ich nicht, dass das eine große Auswirkung haben wird, weil die Bedingungen komplett andere sein werden und Sabalenka deutlich mehr liegen werden. Wieder der schnellere Platz mit dem gleichmäßigeren Absprung, die Bälle gehen mehr durch. Und glaube trotzdem, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Ja, wir müssen es beobachten. Ja, solche Aussagen altern ja schlecht, ja, wenn sie da zweite Runde verliert bei den French Open, dann sind wir auch wieder schlauer, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass die Bedingungen da ein ganz großer Faktor sind und sie die Zeit jetzt wahrscheinlich dann, wie das bei den Topspielern so ist, wenn sie dann halt mal früh rausgehen, dann können sie sich auf das Main Event dann einfach noch besser vorbereiten. Wird ja auch spannend sein, was Sascha jetzt macht vor Paris. Tendenzen gibt es ja, aber ja, kann ja auch ein Vorteil sein, mal früher zu verlieren jetzt nach vielen gespielten Wochen.
Wollen wir die Thematik vorziehen und das Wettthema danach, wenn du es jetzt schon ansprichst?
Ja, das können wir auch kurz abarbeiten, ja.
Ja, ich glaube, das sind nur 5 Minuten. Wir reden ja wöchentlich über Alexander Zverev, dann haben wir noch eine gute Viertelstunde, 20 Minuten für das Wettthema. Aber wenn du es jetzt schon ansprichst, dann ziehen wir das zuerst vor. Einleiten möchte ich das mit dem Hinweis, dass ja Lorenzo Musetti sich leider eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat, wohl im Spiel, oder was heißt wohl, im Spiel gegen Kaspar Ruud im Achtelfinale in Rom. Diese Nachricht ist unglaublich schwer zu verarbeiten, hat er gesagt. Er musste nämlich direkt die French Open absagen, Wally. Stand letztes Jahr im Halbfinale, verliert einen Haufen an Punkten und deswegen habe ich das als Übergang benutzt, war auch eigentlich einer der Posterboys für Hamburg geplant, wohl wissend, dass ein Top-10-Spieler nicht immer verlässlich dann auch in der Woche vor dem Grand Slam da dann wirklich aufschlägt. Und dann sind wir auch schon bei der Thematik, weil hätte er diese Verletzung nicht gehabt gegen Ruud und macht vielleicht einen Lauf in Rom Richtung Halbfinale, Finale, was, wenn man jetzt da sieht, wie das Draw offen ist, Ruud steht im Halbfinale jetzt, ja, sehr realistisch gewesen wäre, hätte es auch durchaus sein können, dass so ein Spieler dann sagt, nee, ich muss jetzt nicht mehr nach Hamburg. Ich chill 2-3 Tage, mache meine Recovery und trainiere dann früh bei Hamburg. Und das ist genau die Thematik, bei der wir jetzt sind. Und Stammhörerinnen wissen ja, dass ich spätestens seit den BMW Open in München relativ deutlich hier gesagt habe, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgehört, Wally, aber ich habe hier relativ deutlich gesagt, dass Alexander Zverev sehr wahrscheinlich Hamburg auslassen wird. Ne?
Ja.
Mhm. Ja, und das hat er so nicht zitatmäßig gesagt, aber er hat in München offiziell gesagt, dass er dass Carlos und Yannick, also Alcaraz und Sinner, eine sehr gute Turnierplanung haben und er müsste das auch, Zitat, schlau machen. So. Und wenn man dann als Journalist ein paar Hintergrundgespräche führt, so im Dunstkreis des Teams von ihm, dann hat man das schon so mitbekommen. Und auch ohne, dass man diese Hintergrundgespräche führt, Wally, wenn man ein bisschen 1+1 zusammenzählt, wie Hamburg jetzt liegt von der Turnierwoche, dafür können die Verantwortlichen ja nur bedingt was, aus dem August jetzt in die Woche vor dem Grand Slam. Das hat halt Vor- und Nachteile. Also Nachteil ist, du kannst super schlecht planen mit einem Top-10-Spieler. Also klar, die planen ja mit einem Top-10-Spieler. Sascha Zverev ist Posterboy. Sascha Zverev kriegt da eine Antrittsgage. Die Antrittsgage ist verbunden mit einer Werbekampagne. Ist genauso wie bei dem BMW Open in München auch. Also das Turnier fährt dann eine Kampagne, kann Tickets mit diesen Spieler verkaufen und noch 2-3 anderen. Aber ihr müsst nur mal auf die Homepage gehen von Hamburg Open und auf die Insta-Seite. Da seht ihr eigentlich nur Zverev. Ja, aber klar ist, jeder, der sich ein bisschen mit Profi-Tennis beschäftigt, ist, dass diese ganz großen Spieler eigentlich in der Woche vorm Slam nur spielen, wenn sie noch das Gefühl haben, ihnen fehlt was. So, jetzt ist es für Sascha natürlich eine sehr delikate Angelegenheit, weil es sein Heimturnier ist. Er ist in Hamburg aufgewachsen, seine Eltern haben da ein Haus, er spielt da auch super gerne. Aber, und er hat diesen Vertrag. Aber für mich war das jetzt eigentlich schon vor 4 Wochen klar. Und ich habe eigentlich gedacht, Wally, dass die es halt jetzt mal irgendwann, und das Team ist ja jetzt auch erfahren, irgendwann relativ schlau machen und wahrscheinlich erst ganz, ganz spät eine Absage per Pressemitteilung schicken. Nicht unbedingt 8-9 Minuten nach einer Pressekonferenz, aber halt irgendwie ja schlau, um dem Turnier nicht so ganz auf die Füße zu treten, weil für das Turnier ist es natürlich ein herber Schlag. Aber was Sascha jetzt wieder gemacht hat, ist, ja, also ich glaube mittlerweile, Sascha ist einfach egal. Also der hat halt einfach keinen Filter, der sitzt dann nach der Niederlage in der Pressekonferenz und sagt dann halt so einen Satz, warte mal, ich möchte nicht falsch sagen, oder Wally, hast du es gerade auf?
Dass er noch 14 Tage bis zum nächsten Match hat, meinst du das? Also ich habe es jetzt nicht genau zitiert, also, aber ich hatte es so im Hinterkopf.
Er habe jetzt beinahe, also auf der Pressekonferenz in Rom habe er gesagt, er habe jetzt beinahe 2 Wochen bis zu seinem nächsten Match. Er könne sich nun, Zitat, ausruhen, neue Energie tanken und mich zu 100% auf die French Open vorbereiten. Das hat er, und das sei, Zitat, ein kleiner Segen in dieser, Zitat, schwierigen Phase. Genau. Genau, weil was auch dazu gehört, ich habe auch nochmal mit Paul Häuser gesprochen. Paul hat auch uns das Audio von Laura Siegemund zur Verfügung gestellt. Alles super. Sascha hatte Fieber Anfang der Woche, bisschen kraftlos und so weiter, hat viel gespielt. Das gehört auch zur ganzen Betrachtung dabei. Ich weiß nicht, wie unfit er dann noch gegen Daderi war. Der dritte Satz wirkte sehr kraftlos. Sascha ist ja eigentlich jemand, der über Energie kommt. Dann über ein langes Match. Aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt, ich denke mir halt so, das war ja schon sehr unglücklich wieder und es ist ihm einfach egal. Aber was das zur Folge hatte, nach der Pressekonferenz haben dann deutsche Medien das Turnier in Hamburg direkt angefragt, Entschuldigung, was ist denn los? Hat er schon abgesagt? Und die Turnierverantwortlichen haben Stand Dienstagabend dann eine Pressemitteilung an die Agenturen rausgegangen, was dann wiederum überall zitiert wurde. Nö, wir wissen von nichts, wir haben keine Absage, wir gehen davon aus, dass Alexander Zverev nach Hamburg kommt. Jetzt haben wir Donnerstagmorgen, mittlerweile 9.37 Uhr. Ich kann gleich nochmal das Internet aktualisieren, aber bisher sind keine Meldungen bekannt von der Turnierabsage. Und das ist halt schon wieder so, ja, schlecht. Ich möchte jetzt nicht wieder auf den kommunikativen Skills rumhacken, aber es ist schlecht.
Ja, also gefühlt hat er es nicht so auf dem Schirm. Klar, nach einer Niederlage bist du mit deinen Gedanken auch total bei dir. Und manchmal äußerst du dann halt Sachen, die dir halt dann einfach gerade emotional durch den Kopf gehen. Und wenn du halt gefrustet bist, nach einer Niederlage enttäuscht, dich vielleicht gerade an solchen Gedanken dann hochhangelst und nur daran denkst, okay, wie werde ich jetzt fit für Paris und dann Hamburg halt in dem Moment nicht so auf dem Schirm hast, tätigst du dann halt vielleicht mal so eine Aussage. Am Ende, wenn man die Position von Sascha und die Reichweite für das Turnier und Bedeutung für sein Heimturnier mit einbezieht, kann man wahrscheinlich schon sagen, dass man auf einer PK danach das bestenfalls auch mit Hilfe eines Teams dann auf dem Schirm hat, weil das steht einfach an, da hängt viel dran fürs Turnier. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich dann auch das Turnier verstehen, wenn die jetzt in dem Moment, weil es ist ja auch nicht das Erste, was ein Turnier macht, nach einer Niederlage Sascha kontaktieren, hey, kommst du? Und dass das Turnier dann die Pressemitteilung so rausgibt, auf den Informationen, die sie haben, ist auch klar. Und ja, mich...
Müssen sie auch also solange es keine offizielle Absage gibt, wären die ja schön blöd, das zu sagen, weil da geht es ja wirklich um Ticketverkäufe, Aufmerksamkeit fürs Turnier und alles.
Das wollte ich halt sagen, ich kann natürlich auch das Turnier verstehen. Was sollen sie machen? Also total logische Handlungsabfolge und ich bin gespannt, ja, was jetzt passiert. Das werden wir beobachten, aber klar, aus den Aussagen von Sascha lässt sich das halt ehrlicherweise schon ein bisschen ableiten und genau.
Hast du übrigens gesehen, dass das Turniers oder der Social Media Manager oder ein Mitarbeiter der Hamburg Open es geschafft hat, bei der Vergabe der Wildcards den falschen McDonald im Bild zu zeigen? Die haben leider Mackenzie McDonald online gehabt für eine ganze Zeit. Ich habe Screenshots geschickt bekommen von einem Hörer von uns gestern Abend, statt den deutschen McDonald.
Ah, okay. Ja.
Ja. Kleiner Fauxpas. Das nur mal so dabei. Ich möchte die Thematik noch mit folgendem Statement beenden. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, ne? Also auch an die Zverev-Fans und Verteidiger jetzt. Es ist natürlich vollkommen richtig, dass er sich regeneriert und den Fokus zu 100% auf die French Open legt. Ja, da bin ich 100% bei ihm.
Warte mal kurz. Ich bin gerade auf der Website. Also Wildcard für die Quali hat Nils McDonald, ne? Nicht Mackenzie McDonald.
Ja.
Ach so, weil...
Ja, genau, das meinte ich doch. Die haben einen Insta-Post gemacht mit der Vergabe der Qualis und haben den Amerikaner auf dem Bild gehabt, statt den Deutschen.
Okay, ja, weil wir haben ja auch noch Jamie McKenzie, der Offenbach gewonnen hat, ne? Also, der war jetzt aber nicht drauf. Okay, verstehe.
Nee, sondern Mackenzie McDonald, der amerikanische Tennisspieler. Aber der hat natürlich keine Wildcard bekommen.
Ja, ich dachte, sie haben Jamie McKenzie drauf gehabt. Deswegen, ja.
Nee. Mackenzie McDonald.
Checker. Ja, jetzt bin ich auch abgeholt. Danke dafür.
Ja. Alles gut. Also nochmal, es ist komplett die richtige Entscheidung, sich auf die French Open zu fokussieren. Ich bin da auch völlig dabei. Er ist für mich ein Field-Spieler, der auch viel weniger spielen könnte. Aber du musst es einfach besser machen. Und das ist schon irgendwie wieder unglücklich. Und das ist halt eine Thematik, die unnötig eine Baustelle aufmacht. Aber ich glaube tatsächlich, es ist ihm einfach egal. Und es hat auch keinerlei Konsequenzen, Wolli, weil die Hamburg Open werden trotzdem ihm wieder eine Antrittsgage für nächstes Jahr geben. und einen Vertrag, wenn der Vertrag nicht eh über mehrere Jahre läuft. Und er macht das übrigens seit Jahren auch in Stuttgart so. Ich habe das schon mindestens zweimal in Paris erlebt, nach seiner Niederlage bei den French Open. Wenn dann die Frage kommt, ja, wie geht's jetzt weiter? Spielst du Stuttgart, wo er auch Vereinbarungen hat? Und er dann jedes Mal sagt, nee, auf keinen Fall, ich gehe jetzt erstmal Golf spielen. Und sehr, also, weißt du, jetzt, man könnte halt auch sagen, ja, das Turnier in Stuttgart ist mir extrem wichtig. Es tut mir auch leid, dass ich schon wieder nicht dahin fahre, aber es liegt einfach sehr, sehr ungünstig. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffe, meine Fans in Stuttgart auch mal wieder persönlich zu sehen. Das wäre halt die Masterclass-PR-Antwort, aber nach Niederlagen hat er darauf keinen Bock. So, und es hat dadurch, dass es keinerlei Konsequenzen für ihn hat, finanzieller Natur oder von der Aufmerksamkeit, seine Fans sehen ihm das nach, die Turnierverantwortlichen müssen ihm das nachsehen, auch wenn da mal die ein oder andere knirschende Aussage kommt, wird sich das jetzt auch nicht mehr ändern. Der Mann ist 29, hat sehr viel bessere soziale Skills in den letzten Jahren entwickelt, aber diese Thematik wird sich, glaube ich, nicht mehr ändern. Gut, gehen wir die Hauptthematik an, liebe Leute. Ihr habt das natürlich mitbekommen. Es war nicht nach dem Einzel, sondern nach dem Doppel mit Vera Zvonareva, mit der sie ja auch Slams gewonnen hat, hat Laura Siegemund ein sehr emotionales Interview direkt am Court, wenige Augenblicke nach Matchende gegeben, dem lieben Paul Häuser von Sky, den ich gefragt habe, ob wir das Audio des Interviews, weil es ist sehr eindringlich und ihr wisst ja, dass Laura Siegemund sich A in Rage reden kann, das meine ich nicht negativ, und sehr deutliche Worte wählen kann, und das hat sie in der Thematik auch gemacht, und wir hören uns, die 2,5 Minuten haben wir jetzt, das Audio einmal gemeinsam an.
Laura, stark gespielt gerade, gemeinsam mit Vera im Doppel gewonnen. Es gab jetzt hier direkt dann auch nach dem Matchball hier noch eine Auseinandersetzung mit einem Fan. Kann man Fan sagen? Wahrscheinlich nicht. Was war los?
Fan sagen, ja, das sind Leute, die brauchen echt einen Arzt. Also da tut's mir echt leid. Ich hatte es auch gestern bei meinem Einzel. Das macht das alles so kaputt. Leute, die kommen mitten irgendwie im Spiel und schreien rein. Also sorry, das sind Leute, die müssen von der Security abtransportiert werden hier. Die gehören nicht auf so eine Tennisanlage, weil es sind coole Fans da, es sind viele Kids da, es sind Leute, die wirklich die Spieler unterstützen, und dann sind diese Idioten da, die wetten, und wo du genau merkst, die verhalten sich einfach, das geht über alle Grenzen hinweg, die reden Sachen rein, das hat nichts mehr mit Respekt zu tun und es macht echt alles kaputt. Also ich finde sowas echt beängstigend. Also ich bin ja immer für eine gute Stimmung. Ich meine, ihr wisst es, ich liebe vor einer geilen Atmosphäre zu spielen, aber das hat damit nichts zu tun. Da kommt eine Gruppe völlig gestörter, schreit rein, labert dich zu am Changeover oder wenn du am Handtuch bist. Also die Leute, die gehören runter von der Anlage. Ich weiß nicht, was die arbeiten, die Leute, aber die gehören hier nicht her.
Ja, es gibt's ja immer wieder. Also es sind professionelle Sportwetter, die dann irgendwie versuchen.
Letztens hat der Anton nach dem Match einen angesprochen, der auch völlig ausgerastet ist. Der hat 5 Euro verloren. 5 Euro hat der verloren. Also, da muss ich mich fragen, was ist mit einem, der 500 verloren hat? Da kriege ich echt Angst, wenn ich hier dann zum Lockerroom laufe und der 2 Meter neben mir dann ist, weil ich ihm die Wette. Das sind die Leute, die dir auf Instagram schreiben, ich weiß nicht, ich bringe deine Familie um, ich wünsche deiner ganzen Familie, dass sie an Krebs stirbt. Das sind die Leute. Ja.
Was kann die Tour machen? Was können die Veranstalter machen?
Ich weiß nicht, ich wollte einfach nur mein Doppel spielen, wir haben das gut gemacht, aber das geht völlig unter. Ich finde das echt schockierend und ganz ehrlich, sorry, es ist immer hier in Rom nur so. Ich weiß nicht, auf anderen Turnieren ist es nicht so. Also ich will echt einfach nur noch nach Hause, wir haben unseren Job super gemacht, es war ein schweres Match und es sind eigentlich Leute da, die auch echt gut unterstützen und so, aber es geht total unter mit diesen wirklich Geisteskranken, ne?
Laura, ich hoffe, die ATP, WTA gemeinsam finden eine Lösung. Und
also das Allererste ist, dass so jemand, ich meine, der sitzt ja eine Stunde da und schreit wie ein Gestörter, dass alle denken, sag mal, ist der nicht mehr ganz dicht im Kopf. Und der muss einfach, der kriegt sein Ticket weggenommen und dann bleibt er draußen. Das ist mal das Allererste, ja, finde ich, ja, bei solchen, die wirklich ganz klar sich nicht respektvoll verhalten, die keinerlei... wie soll ich das sagen? Die haben überhaupt kein Gefühl für den Sport, für das Event, keinen Respekt vor den Spielern. Also, ja.
Hat der Schiedsrichter sich da nicht gleich was machen können?
Weiß ich nicht. Was soll er da machen? Ich weiß es nicht. Er sagt halt, ja, quiet please. Ja. Sind aber auch Leute, die reden dann gestern war es zu meinem Vorteil, aber das hat ja damit nichts zu tun. Das ist doch schlecht, sowas. Mitten im Ball, wo schreit dann einer rein und dann serviert sie einen Doppelfehler. Sowas geht doch nicht. Also, und weißt du, ich meine, ja, also, nee, es geht nicht, wie sich die Leute verhalten. Es geht nicht.
Können deine Aufregung total verstehen. Laura, hoffen wir auf Besserung.
Ja, also das war Laura Siegemund. In der Form, in der Intensität hört man sie auch nicht jede Woche, glaubt mir. Ich fand es aber gut, Wally, weil die Thematik dadurch mal von der intensiven Tennisbubble in die etwas normalere Sportwelt reingeschwappt wurde. Und also der Spiegel, die Agenturen haben das aufgegriffen. Der Spiegel hat darüber berichtet, der Italien-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung hat für die SZ darüber berichtet und auch in der Schweiz noch für ein Medium darüber berichtet. Und Sky hat das natürlich groß aufgemacht. Und so ist es, glaube ich, noch mal einigen Leuten mehr bewusst geworden, um was es da eigentlich geht. Am eindringlichsten fand ich den Satz, eine Gruppe voller Gestörter, das sind Leute, die brauchen echt einen Arzt. Was hast du zunächst gedacht, als du das Statement von Laura gehört hast? Du kennst sie ja, du hast mit ihr trainiert und du kennst vor allem die Thematik ja sehr intensiv. Bevor wir mit der Thematik einsteigen, aber nur, wie fandest du ihre Reaktion?
Super gut, und ich glaube, dass da viele Faktoren mit reingespielt haben, dass das so in guter Art und Weise aufgenommen wurde, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Zum einen, dass Laura das Match gewonnen hat und es nicht als Jammer- oder Mecker-Interview rübergekommen ist. Dann die Art und Weise, wie sie sich trotz ihrer Aufgebrachtheit und Emotionalität ausdrückt und Sachen halt total gut rüberbringt, auf den Punkt bringt und es nicht halt einfach nur ein Klagevideo ist und sich einfach super gut ausdrückt und man das sehr, sehr nachempfinden kann. Es ist ein Thema, was in den letzten Monaten sich also zusätzlich zur Tendenz der letzten Jahre, dass es langsam mehr wird, vor allen Dingen in den letzten Monaten wieder sehr präsent wurde. Wir haben ja auch eine Hörerfrage dazu bekommen, warum eigentlich normalerweise eher kleinere Turniere davon betroffen sind, speziell Challenger. Es fängt bei Futures an, dass teilweise 1, 2, 3 Leute auf der Anlage sind, die offensichtlich wetten, aber die verhalten sich meistens sehr zurückhaltend, und auf Challengern, speziell im Süden von Europa, viel Italien, wir hatten es in Neapel.
Darf ich dich einmal bremsen, weil du gehst jetzt schon in die Analyse rein. Ich wollte eigentlich nur einmal kurz die Reaktion zu Laura haben und dann nochmal kurz alle abholen, was genau passiert ist, weil es gibt bestimmt auch ein paar HörerInnen, die nicht auf dem aktuellen Stand ist. Die SZ hat das beschrieben, was genau passiert ist, weil der Korrespondent am Platz war. Und es geht um diesen kleinen Platz 1. Ich war ja da auch schon an der Anlage, der ist wirklich im Hinten, im Schatten, da sind so Hecken, da muss man bewusst hingehen. Also das ist jetzt nicht so Center Court Vibes, ja, sondern es ist ja auch ein Doppel. Das heißt, da sind entweder nur Hardcore-Tennis-Fans oder halt mutmaßliche Wetter. Und die SZ hat die Szene wie folgt beschrieben. Die Szene spielte sich am Montagabend ab. Siegemund und Zvonareff hatten in 2 Sätzen gewonnen, direkt nach dem Handshake allerdings ging Siegemund zu einem Zuschauer, der hinter ihrer Bank stand, neben Kindern, die sich Autogramme holen wollten. Sie begann mit ihm zu diskutieren. Unter anderem fiel der Satz, Zitat, "How much money did you have in this game?" Tatsächlich sind Sportwetten und ihre... das ist jetzt nicht so wichtig, aber... nochmal zur Beschreibung. Immer wieder wurde sie während der Partie von dem Mann im Publikum gestört, zwischen Ballwechseln und beim Seitenwechsel, während sie auf der Bank Platz nahm. Siegemund wies nach eigener Angabe auch den Schiedsrichter darauf hin, der um Ruhe bat. Die regelmäßigen italienischen Verfluchungen verhinderte das nicht. Siegemund verstand sie genauso wie ihr Trainer und Lebensgefährte. Ihr wisst das, Antonio Zucca ist Italiener, der ebenfalls nach dem Ende der Partie auf den Mann einredete. Der wiederum verteidigte sich kurz mit Ausflüchen, während er den Platz verließ. Da war Siegemund bereits dabei, auf dem Platz ein Interview zu geben. Damit spielt die SZ auf das Sky-Interview an, das ihr soeben nochmal im Real Life gehört habt. Also das ist nämlich cool, weil der Journalist war am Platz und konnte das ganze Szenen nicht so ein bisschen beobachten. Deswegen habe ich jetzt einmal zitiert. Das Ganze war aus der Süddeutschen Zeitung. So, jetzt haben wir alle abgeholt. So, und jetzt, Wally, jetzt gehen wir in die Analyse rein, weil wir sind jetzt bei einem Masters-Turnier in Rom auf der zweithöchsten Tennisebene. Wir haben auch aus Spanien ähnliche Vorfälle gehört. Danielle Collins hat mal sehr eindringlich das auch in Italien beschrieben, auf Masters-Ebene. Und du kennst es natürlich auf Challenger- und Future-Ebene. Aber Lorenzo Musetti hat auch vor seiner Verletzung in der PK jetzt in Rom gesagt, dass es schlimmer geworden ist und er hat die ATP aufgefordert, etwas zu unternehmen. Und jetzt wäre meine Frage an dich, ist das schlimmer geworden oder ist es jetzt nur eine mediale Thematik geworden?
Nee, das bauscht sich total auf und es gab jetzt auch in Rom beim Challenger vor einigen Wochen einen Vorfall, wo ein Spieler bei 3-1 im ersten Satz an einem kleinen Platz, wo wirklich nur 15 Zuschauer waren, mit einem Zuschauer in Wortgefecht gekommen ist. Wie gesagt, das war nicht Tiebreak im dritten Satz, sondern ganz am Anfang von der Partie und da merkt man einfach, also der Spieler ist zum Zaun hin, hat ihn quasi zur Rede gestellt und in einem sehr aggressiven Ton und ich habe das Gefühl, dass Spieler da nicht nur immer mehr sensibilisiert für werden, sondern das Thema kriegt auch durch diese mediale Präsenz, was ja auf der einen Seite gut ist, aber die Frustrationstoleranz und die Genervtheit nimmt halt so zu, dass man schneller halt was sagt, weil sobald jetzt irgendwas kommt beim Challenger-Turnier, ist jetzt eher schon wieder die Wetter, weil man schon so darauf geprimed ist und einen das eh schon die ganze Zeit beschäftigt und nervt. Und es wird definitiv mehr. Beim Challenger in Madrid war es wieder sehr extrem. Da war ich letztes Jahr, da war es auch schon extrem. Dieses Jahr haben sich auch wieder krasse Szenen abgespielt, einfach von der Lautstärke her, von der Interaktion des Publikums, also Einflussnahme auf Matches. Hatte Trungeliti in Madrid in der Masters-Quali auch ein Vorfall, der auf Social Media ja, die Runde gemacht hat, wo er ins Publikum einen angeschrien hat. Genau. Wolltest du noch eben was sagen? Okay. Okay.
Ich höre dir zu.
Und ja, jetzt in Rom geht das weiter auf anderer Ebene und ich kann Musetti da nur beipflichten und beiwohnen, was die Meinung angeht. Da kann der Stuhlschiedsrichter oder die Stuhlschiedsrichterin sehr, sehr wenig machen, weil sie ja den Job hat, das Spiel zu leiten. Und da müssen dann im Umlauf Securities sein, Ordner sein, wie beim Fußball auch. Und sobald du dich so verhältst, wie also jemand, der das Spiel stört, der muss direkt raus. Und direkt mit Kartenentzug und wenn Personal, ja, eigentlich, ja, will jetzt nicht sagen, Anlagenverbot und dann quasi eine Sperre. Aber das muss irgendwie eine Konsequenz haben, dass du nicht am nächsten Tag oder in der nächsten Woche oder so bei dem Turnier oder bei einem anderen sitzt und das wieder machst. Das, weil es hat nichts mit dem Fansein zu tun und nichts damit, jemanden zu unterstützen oder wie im Davis Cup, also für jemanden zu sein und damit vielleicht ein bisschen gegen jemand anderen, sondern es ist halt einfach die Veranstaltung stören und zerstören und deswegen ist es Aufgabe der ATP mit den Turnierveranstaltern, da Leute mit reinzubringen, die für Ordnung sorgen.
Jetzt bist du von der Analyse direkt zu den Lösungsvorschlägen gegangen und das ist auch richtig so, aber das ist ja auch zeitgleich sehr delikat, weil da gibt es ja auch verschiedene Verstrickungen und damit wollen wir so ein bisschen so auch aufhören heute im letzten Part. Ich möchte nur kurz deine Sachen noch unterstreichen. Also du hast dasselbe gesagt wie Laura Siegemund, die gesagt hat, die Schiedsrichter, das stellte sie klar, seien oft machtlos. Zitat, was soll er schon machen, außer um Ruhe bitten. Immerhin kam am Montagabend ein Supervisor zum versteckten Court 1 und sprach minutenlang mit Siegemund und ihrem Trainer. Da allerdings waren alle Beleidigungen bereits ausgesprochen und das Match vorbei. Und auch die Gazzetta dello Sport, also die größte italienische Sportzeitung, hat den Unterschied zu den Vorjahren beim Publikum bereits festgestellt. Die, Zitat, Unhöflichen unter den Zuschauern würden zunehmend Lautstärke auftreten. Und Musetti hat übrigens, Zitat, gesagt, die ATP muss unbedingt etwas unternehmen und Sicherheitsmaßnahmen einführen, um das Geschehen auf den Tribünen besser zu überwachen. Auf dem Platz können wir nicht viel ausmachen. So, jetzt hast du schon einige Lösungsansätze genannt. Die Problematik ist, es gibt bisher keine öffentliche Äußerung, weder von ATP und WTA, die diese Problematik A anerkennt oder und oder B Maßnahmen in den Raum stellt, wie man das verbessern kann. Du hast ja, also müssen wir nicht drüber reden, auf den großen Turnieren ist die Manpower da, da kannst du genügend Ordner hinstellen und könntest genau so agieren, wie du es gesagt hast, also wirklich energisch eingreifen, beim ersten Reinrufen das wirklich absichtlich zu erkennen ist, bei einem zweiten Aufschlag direkt sagen, mitkommen, du bist raus und wirklich vielleicht auch drakonische Strafen verteilen, Turnierausschluss oder keine Tickets mehr oder was weiß ich, irgendwie so, ne? Die Problematik ist, wie viele Turniere haben Hauptsponsoren oder wichtige Sponsoren von Wettanbietern? Die ATP kooperiert mit Sportradar, hatten wir ja auch die Thematik. Sportradar ist ein Riesenkonzern, das unter anderem ein Geschäftsmodell hat, mögliche Wettbetrüge sportartübergreifend auffliegen zu lassen, durch Statistiken, Computeranalyse und so weiter. Da helfen sie unter anderem der ATP und der WTA beim möglichen Matchfixing, das heute in diesem Podcast keine Rolle spielen soll, verkaufen aber gleichzeitig für einen hohen Millionensatz die Rechte der Profispieler, also auch deine Rechte, deine Persönlichkeitsrechte, deine Angaben an die Wettanbieter, die dann wiederum mit diesen Angaben Live-Wetten bis auf das unterste Profiniveau überhaupt erst anbieten können. Ja? Also das ist der Grund, warum man bei einem Future, das du in Kasachstan spielen würdest, trotzdem wetten kann, gewinnt Wally das dritte Aufschlagspiel im zweiten Satz. So. Und da fließt ein Haufen Geld auch an die ATP. Und von den Wettanbietern fließt ein Haufen Geld an die Turniere. Das heißt, wie energisch wollen die Verantwortlichen aller Beteiligten diese Teilproblematik in der Wettproblematik jetzt adressieren, weil es zeitgleich einen schlechten Ruf an der gesamten Thematik Sportwetten natürlich, es ist negative Publicity, zur Folge hat und das wiederum schlecht sein könnte fürs Geschäft. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, Woli, was die nächsten Wochen und Monate passieren wird, wenn Spieler das immer mehr und mehr ansprechen, weil das ist so ein bisschen wie beim Doping auch, ist halt einfach negative Publicity. Das ist jetzt wie, als würden 10 Spieler in den Top 50 auffallen. Das sind irgendwie so 15 auffällige Spieler, die haben Muskelzuwachs von 20 Kilo und dann würden auf einmal alle sagen in der PK, ja, Doping ist, glaube ich, ein Problem und die Verantwortlichen würden nichts sagen über Monate. Also da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die Thematik weitergeht, wenn denn die Spieler das dauerhaft adressieren. Was nämlich auch passieren kann, ist, dass jetzt, wenn der Sandplatz-Swing rum ist und es von den südeuropäischen Ländern weggeht und es jetzt nicht mehr so häufig vorkommt, dass das dann wieder aus den Augen, aus dem Sinnes. Weißt du, was ich meine?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also in Wimbledon, glaube ich, werden wir hoffentlich noch andere, eine andere Atmosphäre erleben. Und mir ist halt nochmal wichtig herauszustellen, dass es überhaupt nicht gegen eine fanatische Atmosphäre geht. Ja, dass Spieler damit klarkommen, wenn ein Spieler.
Ja, null. Das ist aber auch klar, ja.
Angefeuert wird und es vielleicht auch mal gegen den anderen geht, das ist alles, es soll zum Sport dazugehören, aber wenn es halt ganz klar nur um ein Stören geht und allen Beteiligten die Lust an dem Event auch nimmt, weil das macht einfach keine schöne Atmosphäre, dann sollte halt was passieren und also dieser Interessenkonflikt, total wichtig und interessant, den du angesprochen hast. Nur eine kleine Sache am Rande, die du angesprochen hast, dass kleinere Turniere nicht diese finanziellen Mittel haben, um da vielleicht irgendwie Security einzustellen. Das muss meines Erachtens von der ATP gemacht werden, weil die hätten die Mittel dafür. Ich bin gespannt. ja, wie das weitergeht, auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und Stellungnahme der ATP und WTA dazu.
Wally, du hast einen Termin, du musst weiter, aber ich würde gerne noch einmal ganz kurz, vielleicht kannst du es in 20 Sekunden, 30 Sekunden sagen, was war der schlimmste Vorfall, den du aktiv oder passiv mitbekommen hast von so einem mutmaßlichen Wetter bei einem Tennisturnier, dass du es vielleicht nochmal beschreiben kannst?
Ja, also ich hatte persönlich einfach mal eine ganz unangenehme Situation beim Frühstück oder in einem Café in einem Challenger-Turnierort, wo sich dann einer zu mir und meinem Freund gesetzt hat und erstmal ganz nett mit uns gesprochen und geredet hat und dann aber meinte so, aber heute gewinnt ihr. Du gewinnst heute. Verlieren ist keine Option. Und dann hast du mich verstanden, ist keine Option. Also das hat ein so unglaublich schlechtes Gefühl hinterlassen. Mich nicht so wirklich sicher gefühlt, weil ich das nicht einschätzen konnte, was er wirklich dann damit meint. Und bin dann damals auch zum Supervisor, aber der kann natürlich dann auch nichts machen, was ich verstehen kann. Aber ich musste es auf jeden Fall mal ansprechen, falls im Match irgendwas passiert, dass er im Bilde ist. Und ich war dann sehr, sehr froh, als ich da dann weg war. Also es hört sich vielleicht jetzt in der Retrospektive nicht so schlimm an, aber situativ sind solche Sachen extrem unangenehm und können einfach Gefühle hervorrufen, die bei Profisport nicht unbedingt da sein sollten, was nicht zur Normalität werden sollte. Ja.
Also du musst dir keine Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie wie eine Lappalie klingt. Ich glaube, das ist schon sehr eindringlich. Und vor allem gibt es ja diese verschiedenen Stufen. Also das, was Laura Siegemund jetzt hatte, ist wirklich aktiv am Platz, Einflussnahme während des Spiels. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja psychische Einflussnahme in einem privaten Umfeld, so wo du jetzt bei einem Masters in Rom nicht zu dem Spieler gelangen würdest. Aber bei kleineren Turnieren ist es halt möglich. Und dann gibt es noch die dritte Ebene, Social Media, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber ne, ja, ihr wisst das natürlich. Und ich hatte ja auch dieses lange Social Media Interview mit Eva Lüss. Ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, auf unsere Frage, wie viel Prozent von diesen Hassnachrichten eigentlich Wetter sind, hat sie, glaube ich, gesagt, fast alle. Ne? Also eine ganz hohe Prozentzahl von Hassnachrichten in den sozialen Medien, meistens dann nach dem Match, also das ist keine Einflussnahme mehr, aber das ist natürlich auch mentale und psychische Gewalt gegenüber Spielern mit dem Tod und sämtlichen Schimpfwörtern zu drohen. Und dann gibt es tatsächlich auch aktive Drohungen, die hatten wir ja auch letztens bei einem Turnier in der Türkei, bei einer Stammspielerin, die ja dann, das ist dann sozusagen die nächste Eskalationsstufe, die ja aktiv bedroht wurde sogar. Da weiß man dann zwar nie, hat das was mit sexualisierter Gewalt zu tun oder geht es da um Wetten. Aber da seht ihr schon, liebe Hörerinnen, da gibt es ganz, ganz viele Ebenen und die sind allesamt eklig, gehören aber leider zu unserem Sport dazu und deswegen wird es auch immer hier bei uns offen und ehrlich angesprochen. Gut, dann war's das. Mit dem öffentlichen Teil der Folge 179, wenn ihr noch nicht genug habt von uns beiden, gibt bestimmt auch den einen oder anderen, die jetzt erstmal genug haben, könnt ihr unter www.patreon.com/advantagepodcast den extra Teil und alle anderen extra Teile sowie alle anderen mehr als 100 extra Folgen mit Tennisprofis hören und euch da anmelden und natürlich vielen Dank für die Unterstützung. Und das letzte Wort gebührt wie immer Daniel Wolli-Massur.
Ja, ich wünsche euch dann auch noch ein schönes verlängertes Wochenende für alle, die es haben. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.